Vor einem Jahr schrieb meine Kollegin Karen Merkel: Wir brauchen ein Grundrecht auf Migration. Was sie damit meinte, war: Es ist eine Tatsache, dass Menschen sich über Landesgrenzen hinweg bewegen. Also lasst uns anders, besser mit ihnen umgehen. Seit dieser Text erschienen ist, haben wir uns jedoch an ganz andere Töne gewöhnt.
What is he being pulled over for? There's a child!
In den USA setzt die Einwanderungsbehörde ICE gerade um, worüber rechtsextreme PolitikerInnen auch in Europa schon seit Jahren laut nachdenken.
Wenn es dann Remigration heißen soll, dann heißt es eben Remigration.
Was ist passiert mit dieser Idee des Grundrechts auf Migration? Ist eine andere, offenere Migrationspolitik heute überhaupt noch denkbar? Darüber möchte ich mit Karen Merkel sprechen. Sie leitet bei der Republik das Reportagenressort. Sie hören Update, einen Podcast der Republik. Hier sprechen wir über die Geschichten nach den Geschichten. Heute zur Frage: Was wurde aus dem Recht auf Migration? Mein Name ist Lucia Herrmann. Herzlich willkommen, Karen.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Half a million people we live with every day. At the market, on the bus, at our children's school. People who care for our parents, work in the fields, who have built hand in hand with us the progress of our country.
Was wir hier hören, ist die Stimme von Pedro Sanchez. Der spanische Premierminister hat sich in den vergangenen Monaten öffentlichkeitswirksam gegen die Migrationspolitik positioniert, wie sie etwa Donald Trump vertritt.
I'm respectfully disagree with President Trump. Green transition and migration are positive for the economic development of a country.
Und Ende Januar hat die spanische Regierung Folgendes entschieden.
Today is a historic day for our country. We're reinforcing a migration model based on human rights and integration and coexistence and compatible with economic growth and social cohesion.
Rund 500.000 Menschen, die aktuell ohne Aufenthaltserlaubnis in Spanien leben, sollen Anrecht auf einen geregelten Aufenthalt bekommen. Karen, ich muss ehrlich sagen, als ich von diesem Entscheid der spanischen Regierung gelesen habe, war ich ehrlich überrascht und habe gedacht, so kann also Migrationspolitik auch aussehen. Kannst du uns noch mal kurz sagen, was da eigentlich entschieden wurde?
Ja, mir ging es ähnlich wie dir. Ich habe mich gefreut, von diesem Entscheid zu lesen. Die spanische Regierung hat entschieden, dass mindestens 500.000 Menschen künftig legal in Spanien leben dürfen, die bisher dort schon gelebt und gearbeitet haben. Das heißt, das sind Menschen, die schon dort sind, die normalerweise eben in einem Beschäftigungsverhältnis sind, weil es geht eigentlich auch um Arbeitserlaubnisse. Und die meisten dieser Menschen kommen aus Südamerika, aus Honduras zum Beispiel, aus Kolumbien. Und sie haben jetzt die Möglichkeit, ab April einen Antrag zu stellen und dann wird ihr Aufenthalt legalisiert und dann können sie eben dort legal leben und arbeiten und sind dann halt auch entsprechend sozialversichert und haben die Möglichkeit, eine Krankenversicherung abzuschließen und so weiter.
Que eso te permita trabajar con los derechos que todas las personas que ya viven.
Desde el movimiento estatal regularización ya. Por los derechos de todas las personas migrantes.
Und das ist aber nicht jetzt einfach aus dem Nichts passiert, sondern es gab eine Graswurzelbewegung, die sich seit Jahren dafür eingesetzt hat, dass der Status von diesen Menschen legalisiert wird.
Jetzt hast du schon gesagt, diese Graswurzelbewegung, man muss dazu sagen, diese Art von Maßnahmen ist nicht was komplett Neues in Spanien. Das gab es schon seit den 80er Jahren, auch unter verschiedenen Regierungen. Kannst du noch mal sagen, was das Besondere ist an dieser Bewegung jetzt?
Ja, das ist ganz interessant, weil es eben eine sehr breit abgestützte zivilgesellschaftliche Bewegung ist, die da entstanden ist. Also es sind ganz unterschiedliche Organisationen. Es sind insgesamt, ich glaube, ungefähr 900, die sich zusammengeschlossen haben. Also das sind Arbeitgeberverbände, das sind antirassistische Organisationen, das sind Organisationen, die sich für Frauenrechte einsetzen. Das sind aber auch Organisationen, die zum Beispiel einen kirchlichen Hintergrund haben. Und die haben sich alle miteinander zu einer Plattform Plattform zusammengeschlossen. Die heißt auf Deutsch ein bisschen schlecht übersetzt Regularisierung jetzt. Und es gibt eben auch viele Migrantinnen, die sich dort engagieren und die auch für ihre eigenen Rechte eintreten. Und die haben sich gemeinsam zum einen halt eben immer wieder geäußert und dafür stark gemacht. Und sie haben vor allem auch eine Volksinitiative auf den Weg gebracht. Volksinitiative in Spanien ist jetzt nicht ganz das gleiche wie in der Schweiz. Das ist mehr ein Ausdruck, hey, das ist uns wichtig. Und sie haben dann Unterschriften dafür gesammelt. Und es haben eben 700.000 Menschen unterschrieben. Und diese Menschen sind eben alles spanische Staatsbürgerinnen, weil die Migrantinnen selbst können das eben nicht unterschreiben. Und das heißt, also es ist wie auch ein starker Ausdruck gewesen, dass es eine positive Grundstimmung in Spanien, in der spanischen Bevölkerung gibt, gegenüber Migration. Und da hat sich dann die Regierung gedacht, das ist doch eigentlich interessant, greifen wir das auf und haben eben eine Verordnung erlassen, die jetzt diese Legalisierung auf den Weg bringt.
Spain is above all a welcoming country and this is the path we choose. Dignity, community and justice.
Also es ist besonders, wie diese Initiative entstanden ist. Interessant ist ja, dass der Premierminister, den ich eingangs schon genannt habe, Pedro Sanchez, er positioniert sich sehr stark, auch öffentlichkeitswirksam und stellt diese Maßnahme nun auch in einen größeren Kontext, um zu zeigen, dass Spanien eben eine andere Art von Politik fährt, also anders als beispielsweise Trump in den USA. Er nutzt auch diese Maßnahme politisch sehr stark. Er positioniert sich damit.
Wir können das jetzt nur so bewerten oder so erstmal einfach darstellen, wie wir das eben in dem Moment wahrnehmen, also was Pedro Sanchez ja gemacht hat, ist, dass er einen Gastbeitrag in der New York Times geschrieben hat. Das ist kein Zufall, dass er als spanischer Premier in der New York Times schreibt, weil er das auch ausdrückt in seinem Text, dass er eben sich abheben möchte von Regierungen, die Migrantinnen verfolgen und ausweisen und ihnen auch den Aufenthaltsstatus im Zweifel sogar aberkennen, wie das jetzt in großer Zahl in den USA passiert ist. Und er argumentiert eben damit, dass es zum einen diesen wirtschaftlichen Nutzen gibt durch die Legalisierung, weil auch in Spanien Fachkräftemangel herrscht. Und das sind eben Menschen, die in wichtigen Bereichen arbeiten, zum Beispiel in der Pflege oder in der Gastronomie, wo normalerweise die Arbeitskräfte sowieso schon rar sind. Und er sieht aber auch eine moralische Verpflichtung. Also er argumentiert eben auch darüber hinaus, dass die Menschen, die kommen, er spricht so schön von dem Erbe Spaniens als ehemaliges Auswandererland, das jetzt eben eine Verpflichtung hat, die Menschen, die kommen, aufzunehmen und eben sozusagen anständig mit ihnen umzugehen. Und das macht er natürlich noch ganz geschickt.
And when it comes to migration, in the last 7 years, we have received 2 million migrants, while at the same time we have dropped by 40% the unemployment rate. So all in all, what I'm trying to say is that green transition and migration, when it comes on regular basis, are positive for the economic development of a country.
Also es gibt natürlich auch Kritik an diesem Entscheid. Der kommt von rechts, vor allem von rechts außen. In Spanien gibt es auch eine rechtsextreme Partei, die seit Jahren in die Regierung möchte und da natürlich auch entsprechend polemisiert. Interessant ist diese Kritik für uns, weil es zum Teil auch sehr ähnliche Argumente sind, die man auch in der Schweiz oder in Europa hört. Ich würde gerne mal durch ein paar von diesen Kritikpunkten durchgehen. Das eine, was Santiago Abascal, dieser Vorsitzende von Vox, der rechtsextremen Partei, gesagt hat, war, Sanchez möchte hiermit einfach seine Wählerbasis verbreitern. Und das ist ja was Ähnliches, was auch Republikaner in den USA sagen.
Ja, das Argument kommt natürlich gerne. Und da kann man natürlich jetzt sagen, ja, potenziell wäre das eventuell so. Wobei, wenn man sich zum Beispiel die Zusammensetzung der Wählerinnen aus der letzten US-Präsidentschaftswahl anschaut, wo es auch durchaus migrantische US-Bürgerinnen gab, die für Trump gestimmt haben, dann kann man das eben auch so eins zu eins nicht sagen. Und vor allem, jetzt muss man auch wirklich einordnen, also das ist eine Arbeitserlaubnis, die gilt für ein Jahr. Und das ist noch keine Staatsbürgerschaft. Und der Weg für die Staatsbürgerschaft ist damit auch nicht irgendwie abgekürzt oder so. Es ist zwar so, dass Menschen aus Südamerika können nach 2 Jahren bereits eine Staatsbürgerschaft in Spanien beantragen. Andere müssen aber 10 Jahre warten. Also das heißt, es ist nicht so, dass die Staatsbürgerschaft jetzt quasi damit automatisch einhergehen würde und damit auch die Wählerbasis für Sanchez sich jetzt entsprechend erweitern würde sofort.
Ein zweiter Kritikpunkt an dieser Maßnahme, der laut wird, ist, dass die Maßnahme dazu führt, dass zukünftig immer mehr Menschen nach Spanien einwandern werden.
Das ist natürlich ein Argument, das sehr häufig kommt. Es kommt nicht nur in Spanien, wo man das jetzt aktuell dann am konkreten Beispiel sehen kann, sondern das ist ja eine Befürchtung, die ganz viel diskutiert wird. Also sobald wir die Hürden senken, für Menschen ins Land zu kommen, das ist in Deutschland zum Beispiel auch ganz groß im Diskurs gewesen, in der Schweiz ist das auch so, kommen immer mehr Menschen.
Und so das Argument.
So das Argument, genau. Und das Interessante ist ja, eben dankenswerterweise gibt es in Spanien eben auch aus der Vergangenheit schon Beispiele, wo genau das Gleiche auch schon gemacht wurde. Zum Beispiel 2005 wurden auch 600.000 Menschen, wurde ihr Aufenthaltsstatus legalisiert. Und man hat das dann eben wissenschaftlich untersucht und hat festgestellt, also erstens mal sind nicht mehr Menschen gekommen danach. Und es war auch nicht so, dass jetzt zum Beispiel irgendwie das Bildungssystem oder das Gesundheitssystem dadurch strapaziert war. Das ist nicht passiert. Das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, diese Menschen, die sind ja da, die sind ja trotzdem da, auch wenn sie nicht einen legalen Aufenthaltsstatus haben. Also das heißt, eigentlich erleichtert man ihnen den Zugang dazu, dass dann auch sie ihr Potenzial entfalten können, wenn zum Beispiel die Kinder in die Schule gehen können. Und das Zweite ist, das, was sie dann eben tun können, ist, sie sind dann offiziell angestellt und sie sind erstens mal arbeitsrechtlich geschützt und sie zahlen natürlich auch Sozialversicherungsabgaben. Und man hat dann damals geschaut, wie viel Sozialversicherungsabgaben entstehen und hat dann gesehen, das sind ungefähr 4.000 Euro pro Kopf pro Jahr an Sozialversicherungsabgaben entstanden, weil eben diese Menschen dann legal gearbeitet haben und nicht mehr schwarz. Und Steuern, muss man sagen, Steuereinnahmen sind dadurch nicht so viele entstanden damals. Das liegt auch daran, weil eben viele Migrantinnen arbeiten in Bereichen, wo sie eher Mindestlöhne bekommen und das heißt, sie zahlen dann nicht so viele Steuern. Aber man hat eben gesehen, dass in den Beschäftigungsverhältnissen und halt eben auch in den Sozialabgaben hat es einen positiven Effekt gegeben und die negativen Effekte hat es nicht gegeben.
Und das ist vielleicht auch schon die Antwort auf einen dritten Kritikpunkt, dass es heißt, solche Maßnahmen kosten den Staat.
Ich meine, Pedro Sanchez hat natürlich in seinem Gastbeitrag jetzt zum Beispiel da sehr richtigerweise benannt, aber das sind dann wirklich die positiven Faktoren, dass zum Beispiel das Wachstum in Spanien letztes Jahr bei 2,8% lag, dass eben die Arbeitslosigkeit unter 10% gesunken ist, das erste Mal seit 10 Jahren. Und er hat hervorgehoben, dass sozusagen die wirtschaftliche Entwicklung wirklich auch zu einem wichtigen Teil von der migrantischen Community quasi angeschoben wurde. Und das ist auch seine Positionierung. Was aber schon interessant ist, dass eigentlich ist genau das ja der Punkt, der so nahe liegt, dass in einer Gesellschaft, wo der demografische Wandel droht, das ist in Spanien so, das ist in der Schweiz so, das ist in allen EU-Ländern so, das ist auch in den USA so und wo zugleich aus diesem Grund auch ein Fachkräftemangel droht und der auch jetzt schon spürbar wird in etlichen Branchen, dass eigentlich diese Anfangskosten, die bei Migration ja entstehen, das ist ja auch, das ist so, dass da doch die Frage ist, ob das wirklich auf die Dauer eine Minusrechnung ist. Und da gibt es eine ganz interessante Berechnung, die hat zum Beispiel Marcel Fratscher kürzlich zitiert, das ist der Präsident vom Deutschen Institut für Wirtschaft. Und es gibt eben eine Berechnung, die sich angeschaut hat, die Menschen, die 2012 in Deutschland gelebt haben, das waren damals 6,6 Millionen Ausländerinnen, wie viel mehr werden die an Steuern und Sozialabgaben beitragen, als sie an Transferleistungen bekommen im Laufe ihres Lebens. Und das sind 148 Milliarden Euro. Und das heißt also, der Nutzen, jetzt mal rein instrumentell betrachtet, von den Menschen, die sich integrieren und die dann im Arbeitsmarkt teilhaben und offiziell versichert sind und legal in den Ländern leben und dann wieder Kinder bekommen, die im Bildungssystem sind und auch Berufe ergreifen, ist auf Dauer viel höher als die Anfangskosten, selbst bei Asylmigration, wo die Kosten natürlich auch nochmal ein Stück weit höher sind.
Was ja interessant ist, dass im Zusammenhang mit Migration mein Eindruck ist, dass vor allem rechte Parteien auch dieses Argument bringen im Sinne von, was wir gerade besprochen haben, also dass es Kosten sind, wenn Menschen kommen oder da bleiben, dann fallen Kosten an für den Staat. Aber worüber ja weniger gesprochen wird, ist, was eine andere Politik, die eben auf Abschiebung oder Abschottung abzielt, ja auch kostet. Ich fand das sehr eindrücklich, weil das hast du in deinem Beitrag, in deinem Essay vor einem Jahr, hast du da auch so ein paar Zahlen gebracht. Und jetzt mittlerweile, wenn wir in die USA schauen, auch, das sind ja enorme Summen, die da budgetiert werden für eben genau diese Abschiebungspolitik. Kannst du dazu noch kurz was sagen?
Ja, also das ist tatsächlich ein Kostenfaktor, der, also es ist natürlich immer schwer zu beziffern, was wäre, wenn wir es anders machen würden. Also von daher, was wir einfach sagen können, ist, es gibt wirklich horrende Summen, die durch diese Abschiebepraxis in den USA zum Beispiel entstehen. Also jetzt, wenn man das mal, je nachdem, wie man das berechnet, aber alleine die Abschiebebehörde ICE hat pro Jahr jetzt neu ein Budget von 28 Milliarden Dollar. Die Schweizer Armee zum Beispiel hat ungefähr ein Fünftel davon pro Jahr. Und das ist also wie einfach nur, um Migranten, die keinen legalen Aufenthaltsstatus haben, zu finden und sie abzuschieben. Da werden Unsummen investiert. Das ist einer der wenigen Bereiche im Staatshaushalt der USA, wo im Moment ein starkes Wachstum zu verzeichnen ist. Also ansonsten gilt Sparkurs.
Wir sind jetzt schon ein bisschen weggekommen von Spanien und gerne würde ich das nochmal so ein bisschen einordnen. Also wie einzigartig ist eigentlich diese Maßnahme, die jetzt entschieden worden ist, vielleicht mit Blick auf nicht nur Spanien, sondern Europa?
Ja, also es ist schon was Besonderes, weil Spanien hat eben über die vergangenen Jahrzehnte ja immer wieder gezeigt, dass sie eigentlich bereit sind, Migrantinnen anders zu integrieren. Auch wenn, auch in Spanien sind es in dem Sinne vereinzelte Maßnahmen. Also man muss auch sagen, auch Spanien hat keine grundlegende Migrationspolitik, die vorausschauend und nachhaltig eigentlich davon ausgeht, dass eben ein gewisser Anteil an Arbeitsmigration kommt und dass auch Asylmigration anders in die Gesellschaft eingebunden wird. Und es gibt immer wieder, also das gibt es schon immer wieder. Also zum Beispiel in Deutschland gab es auch eine Reform der Staatsbürgerschaft, die unter der Ampelregierung beschlossen wurde, also der Vorgängerregierung von Friedrich Merz. Und da war es möglich, nach 3 Jahren bereits die Staatsbürgerschaft in Deutschland zu bekommen. Das war sehr progressiv. Mhm. Das ist jetzt mittlerweile wieder revidiert worden. Jetzt ist es wieder unter der neuen Regierung frühestens nach 5 Jahren möglich. Mhm. Und ich glaube, dass die Herausforderung ist, dass es sind eben immer wieder so Initiativen, die ein Stück weit in eine Richtung gehen. Und das, was aber, worüber wir jetzt noch nicht so gesprochen haben, ist, der Diskurs wird einfach extrem stark überlagert von dieser Abwehrrhetorik, dass eben Migration vor allem ein Problem ist, wo auch so Begriffe fallen, die tendenziell kriminalisierend wirken, wie irreguläre Migration, wo dann schon immer mitschwingt, dass es eigentlich was Illegales, was da passiert. Das heißt also, das ist ganz schwierig, gegen diesen Diskurs irgendwie politische Maßnahmen anzugehen und auch umzusetzen, die wirklich mal zeigen könnten, was denn funktioniert, wenn man Migration gestaltet und nicht nur abwehrt.
Was wären denn das für Ansätze?
Ich glaube, der spanische Ansatz jetzt ist natürlich schon ein positiver. Es gibt Vorschläge, wie zum Beispiel ein Riesendiskussionsthema ist immer die Anerkennung von Berufsqualifikationen. Also ich glaube, wir kennen viel so dieses Beispiel vom Universitätsprofessor, der dann im Land, in das er migriert ist, Taxi fährt, weil er eben nicht hat seinen ursprünglichen Beruf ausüben dürfen. Und das ist halt eben in vielen Ländern ein Thema, auch in der Schweiz. Und da gibt es immer wieder auch Versuche. Aber der politische Wille ist im Zweifel halt nicht so stark, sich darauf zu fokussieren. Also der ist halt sehr viel stärker auf die Abwehr ausgerichtet. Was es auch noch gibt, also wenn wir in die Schweiz schauen zum Beispiel, gibt es ja jetzt im Moment auch etliche Initiativen. Also hier zum Beispiel gibt es auch die Vierviertel-Initiative, die Migrantinnen oder Menschen, die hier in der Schweiz leben, auch dann mit legalem Aufenthaltsstatus das frühe Recht auf eine Einbürgerung geben möchte. Und da schwingt natürlich auch immer mit das Recht auf politische Mitbestimmung. Also das ist ja auch eine große Diskussion. Auch in der Schweiz gibt es eben vor allem in der Westschweiz Kantone und auch viele Gemeinden, wo es möglich ist für Ausländerinnen mit abzustimmen, weil sie eben davon ausgehen, dass Menschen, die dort leben, auch dann abstimmen sollen dürfen, wenn sie nicht die Staatsbürgerschaft haben. Und das zum Beispiel, ich meine, in der Schweiz ist es mehr als ein Viertel der Bevölkerung, die keinen Schweizer Pass hat. Also von daher kann man eben schon bei vielen Initiativen natürlich diskutieren, ob es wirklich ja die gesamte Gesellschaft abbildet, wenn dieser Teil der Gesellschaft einfach immer automatisch ausgeschlossen ist.
Jetzt hast du schon so den allgemeinen Diskurs angesprochen, eine Stimmung, die auch Ängste schürt oder eher auf Ängste ausgerichtet ist und auch ein fehlender politischer Wille. Würdest du sagen, das hängt damit zusammen?
das, was oft passiert, dass eigentlich aus diesem Argument heraus, wir müssen die Sorgen der Menschen ernst nehmen, die Angst vor Migration oder vor Asylmigration vor allem, dass dann quasi halt eben so eine Rhetorik, die vor allem von rechts geprägt wird, ganz stark übernommen wird. Und da geht es dann wirklich auch darum, dass auch ein Sozialdemokrat wie Olaf Scholz in Deutschland sich hinstellt und sagt, wir müssen jetzt wirklich im großen Stil abschieben. Und diese Rhetorik ist in der Schweiz auch verbreitet. Und das Narrativ, das sie dann in dem Moment bedienen, verfällt dann selbst eben in so eine ganz starke Abwehr. Und umgekehrt entstehen aber, also befeuern sie damit eigentlich wiederum die Ängste in der Bevölkerung, weil eigentlich so das Stereotyp, was dadurch natürlich ganz stark geprägt wird, ist, Migration ist grundsätzlich eine Bedrohung. Und also es gibt ja Herausforderungen, die damit einhergehen. Und es gibt eigentlich wie so diesen Raum, dass der sich mal öffnet und dann wirklich gesagt wird, okay, und jetzt haben wir hier eine real existierende Situation, die eigentlich seit Jahrzehnten sich so entwickelt und die wir eigentlich sogar brauchen, wenn wir ehrlich sind, weil wir können den demografischen Wandel nicht auffangen, nur alleine durch unsere eigene Bevölkerung. Das heißt also, da mal den Raum aufzumachen und wirklich einen politischen Diskurs zu führen, der in diese progressive Richtung geht, das passiert nicht. Es gibt natürlich Politikerinnen, die das vertreten, aber dass das sozusagen der Mehrheitsdiskurs wird, das passiert eben wenig.
Es gibt also diese verschiedenen Ansätze, es gibt Gegenentwürfe. Du hast diese Initiative Aktion Vier Viertel genannt in der Schweiz, auf lokaler Ebene. Wir haben über Spanien gesprochen. Auch in Deutschland gab es eben Versuche, eine offenere Migrationspolitik umzusetzen. Aber jetzt zum Schluss, wie viel Gewicht haben denn diese Gegenentwürfe? Ist das die Ausnahme oder die Regel?
Es ist gar nicht so einfach zu sagen, wie man meint. Also Auf der einen Seite gibt es eben immer wieder diese Initiativen und es gibt immer wieder auch Gesetzentwürfe, die in eine progressive Richtung gehen. Ich glaube, es ist auch ein Stück weit ein Wahrnehmungsproblem. Also dass auch wenn dann solche Initiativen wie zum Beispiel das erleichterte Einbürgerungsgesetz in Deutschland umgesetzt werden, das auch sehr kontrovers wieder diskutiert wird. Und das heißt, es wird dann gar nicht empfunden als jetzt irgendwie ein Fortschritt, sondern eher als, was passiert jetzt da wieder? Also das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, dass so die Gesetzesentwicklung, also jede Reform der Migrationspolitik, die auf EU-Ebene in den letzten Jahren stattgefunden hat und es sind jetzt weitere Schritte in Planung und Umsetzung, ist eine Verschärfung gewesen und eigentlich auch, da wird wirklich am Grundrecht auf Asyl gesägt.
Also ist es einfach eine Utopie, über diese Alternativen nachzudenken?
Ja, das ist natürlich das, was ich mich auch gefragt habe, als ich damals angefangen habe, den Text zu schreiben, weil der Grundimpuls war ja, dass es mich gestört hat, dass einfach jeder Diskurs über Migrationspolitik immer unter der Prämisse stattfindet, ja, es ist ja klar, es ist schwierig und wir müssen die Zahl der Menschen, die kommen, reduzieren. Das ist einfach der Satz, der immer schon ganz am Anfang wie fast entschuldigend gesagt wird, wenn ein Politiker oder auch jemand im Diskurs irgendwie ausdrücken möchte, dass es ja eigentlich noch andere Ansätze gäbe. Und ich glaube, es ist an sich eben keine Utopie. Das fand ich auch das Interessante an der spanischen Initiative, also dass sie argumentieren, und das hat Pedro Sanchez dann auch übernommen, eigentlich ist Migration doch eine Gestaltungsaufgabe, eine gesellschaftliche Aufgabe. Da kommen Menschen und dann ist es unsere Aufgabe als Gesellschaft, dafür eine Infrastruktur herzustellen. So ähnlich wie wenn Kinder geboren werden. Wenn Kinder geboren werden, wissen wir, die werden einen Kindergarten brauchen, die werden eine Schule brauchen, die werden eine Gesundheitsversorgung brauchen. Und dann ist es unsere Aufgabe als Gesellschaft, dafür die Infrastruktur herzustellen. Und eine der großen Herausforderungen in der Migrationspolitik ist, dass eine Infrastruktur nicht hergestellt wird, von der klar ist, dass man sie braucht. Aus der Angst heraus, dann kommen wieder viel mehr, weil wir haben ja diese Infrastruktur und dann werden wir diejenigen sein, die komplett überrannt werden. Das ist so die Rhetorik, die dahinter steht. Und das heißt, man schafft die Infrastruktur erst gar nicht, damit sozusagen gleich klar ist, hier gibt es die nicht und immer nur sehr zurückhaltend. Also sie ist permanent unterfinanziert. Ich meine, über die Zustände in Asylzentren zum Beispiel gibt es irgendwie x Berichte. Also das heißt, man verschärft das Problem, indem man sich nicht drum kümmert. Und dann wiederum sagt man, ja, das Problem ist, dass die Menschen kommen. Dadurch entsteht dann wieder dieses Bedrohungsszenario. Das Problem ist, dass so viele Menschen kommen. Weil auch wenn man auf die Zahlen schaut, also es gab natürlich jetzt schon erhebliche Migrationsbewegungen, aber Im Verhältnis ist das eigentlich für viele europäische Staaten oder für die Schweiz vieles davon machbar. Und es wäre auch vom gesunden Menschenverstand her geboten, wenn wir die wirtschaftliche Entwicklung anschauen. Und auch, wenn wir wirklich dazu stehen, dass wir eigentlich ein Verständnis von Grundrechten haben, dass Menschen, die Hilfe brauchen, sie bekommen sollen. Und dass Menschen, deren Arbeitskraft wir brauchen, dass die auch kommen können müssen, dann wäre es eigentlich geboten, einen anderen Diskurs zu führen. Aber das finde ich eben ist das Schöne an dem Beispiel aus Spanien. Wieder einmal zeigt sich, dass die Zivilgesellschaft da eine ganz starke Rolle gespielt hat und wirklich einen ganz breiten Diskurs angestoßen hat. Und das, glaube ich, ist dann auch wie ein Appell an uns alle, gerade die wir hier in der Schweiz auch in einer direkten Demokratie leben, dass wir eben schon auch unseren Teil dazu beitragen können, dass der Diskurs in eine andere Richtung geht.
Das ist ja ein guter Grund, um an dem Thema dran zu bleiben. In Spanien geht das im April los, dass die Anträge eingereicht werden können auf diesen neuen Aufenthaltsstatus. In der EU geht's auch weiter. Karin, du bleibst sicher an dem Thema dran und wir sind gespannt, weiter von dir auch zu hören.
Ja.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Wenn Sie keine weiteren Beiträge von Karin Merkel verpassen wollen, dann können Sie ihr ganz einfach folgen. Das geht so, Sie gehen auf Karin Merkels Profilseite bei der Republik und wählen ganz einfach Folgen aus. Das war Update, ein Podcast der Republik. Hier sprechen wir darüber, wie es nach einer Geschichte weitergegangen ist. Falls Sie Anmerkungen oder Feedback zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns gerne via audio@republik.ch. Produziert wurde diese Folge von Laura Bachmann. Mein Name ist Lucia Herrmann. Vielen Dank für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Ade miteinander.